Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu Blutrausch Podcast. Liebe Leute, es ist das allererste Mal, dass das passiert ist. Also es kann immer mal sein, dass der eine von uns auf den anderen ein bisschen warten muss oder so. Aber heute musste Fabian auf mich warten und ich habe ihn sozusagen sitzen lassen so ein bisschen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Er kennt jetzt die Gründe, das ist auch alles fein. Mittlerweile doch geschah Folgendes und das möchte ich gerne mit euch teilen. Fabian, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, das war ganz ehrlich, knappe 2 Stunden später, als wir verabredet waren. Ich sage hier, sorry, tut mir leid, bisschen Zeit aus den Augen verloren und bla bla bla. Dann kommt eine Voicemail von Fabian zurück. Und ich habe geschrieben, hast du noch Bock? Hat er geschrieben, aber latent aggressiv hat er dann geantwortet. Bock habe ich jetzt eigentlich nicht mehr, nachdem ich jetzt die ganze Zeit auf dich gewartet habe. Wenn der Fabian sowas sagt, ja, also denk bitte an unser Stockbrot-Logo, der Fabian ist quasi beide Bären in einer Person, ja, so von seiner Chilligkeit. Wenn er sowas sagt, dann ist er wirklich sauer. Also ich glaube, da hat es richtig, richtig gebrodelt in ihm.
Ja, es ging so, ne? Also ich meine, ich habe ja viel Verständnis, ich weiß ja, warum du aktuell so eingespannt bist, aber ich bin dann unseren WhatsApp-Verlauf durchgegangen, ich hatte dich um 10 Uhr heute Mittag gefragt, ob die Aufnahmezeit geht und ich dachte mir dann so, weil ich habe die ganze Zeit am Rechner gesessen und vorbereitet und so, dann dachte ich mir, ich weiß ja, der hat viel um die Ohren, der Typ, aber der kann doch zum Handy greifen und einfach sagen, klappt oder klappt nicht, was soll die Scheiße, und deswegen hatte ich dann so ein bisschen den Kaffee auf eben, aber naja, du hast es ja charmant wieder revidiert dann und meine Laune wieder ins Bessere gezogen. Außerdem habe ich jetzt hier so einen lecker gemixten Apfelwein-Cola am Start. Da ist die Laune dann automatisch nochmal wieder ein bisschen besser.
Sehr cool. Also ich muss auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung ergänzend quasi, dass ich nahezu handyfreien Tag heute hatte.
Ja, das ist ja alles schön und gut. Ne? Ich verzeihe dir, wie gesagt. Das hat mich dann, wie gesagt, an eine Story erinnert, die ja wirklich eine der lustigsten Geschichten unserer Bekanntschaft ist, die du mir ja immer noch verbietest zu erzählen. Ne? Aber
ja, das war mir, ich wusste direkt, wenn ich diesen Einstieg machen werde, dann kommt diese Geschichte wieder empor. Das war so klar wie Kloßbrühe.
Ich hoffe, dass du mir irgendwann grünes Licht gibst und ich sie erzählen darfst, weil ich wirklich ich habe im Laufe der über 20 Jahre, die wir jetzt miteinander befreundet sind, habe ich viel durch dich lachen dürfen. Du hast viele lustige Dinge getan. Aber das war, glaube ich, mit Abstand das Allerwitzigste, was du jemals gemacht hast. Aber egal, du kannst auch überlegen zum Thema Witzigkeit. Ich habe die Woche mal an die Follower bei Instagram die Frage gestellt, was die so für witzige oder schräge Date-Erfahrungen gemacht haben. Dazu will ich vielleicht nach dem Fall ein bisschen kommen, so 1-2 Sachen erzählen. Vielleicht hast du ja auch welche gemacht und möchtest die nachher mit uns teilen. Erstaunlich viele Follower und Followerinnen haben eine Erfahrung gemacht, die ich teile übrigens. Also da kann ich mich einreihen. Und zwar, dass man irgendwie beim Online-Dating Leute getroffen hat, die so viele Filter benutzt haben auf ihren Fotos, dass man beim realen Treffen einfach an denen vorbeigelaufen ist, weil man sie nicht erkannt hat. Das ist mir tatsächlich auch mal passiert, aber noch nicht mal dann, also nicht so auf 20 Meter nicht erkannt, sondern wirklich so 2 Meter dran vorbeigegangen, weil man einfach wirklich die Person nicht erkannt hat. Ne? So,
das ist krass.
Ja, das ist krank. Das ist richtig krank.
Und hattest du jetzt die Filter oder die Person?
Ich benutze keine Filter, nein.
Okay, ich guck mal, ich kram mal, ob ich da irgendwas finde.
Ja, ansonsten möchte ich heute, bevor ich in den Fall einsteige, mich kurz für die Resonanz bedanken, die wir zu Stockbrot und Dosenbier bekommen haben. Das ist richtig, richtig schön, all die netten Zuschriften und die Leute, die gesagt haben, dass es ihnen Spaß gemacht hat, uns zuzuhören, weil das ja eben auch so ein Herzensprojekt ist und weil man einfach im Vorfeld nicht so richtig wusste, wie wird das sein, wenn wir über ganz andere Themen sprechen, außer True Crime. Und es ist schön, dass auch das bei euch sehr, sehr gut ankommt. Wie gesagt, das war nur ein Vorgeschmack. Es wird nicht so politisch bleiben, es wird thematisch divers weitergehen.
Ja, so sieht's aus, Leute. Und jetzt mal ganz ehrlich, ernst gemeinte Werbung. Wenn ihr euch wirklich was Gutes tun wollt, holt euch diese schwarze Tasse mit dem Stockbrot-Logo. Die sieht so geil aus, in echt. Es ist richtig gut geworden. Wirklich, wirklich gut.
Ja, generell finde ich, das kann man ja ruhig auch mal erwähnen, unsere Merch-Artikel ziemlich cool. Also ich habe ja so einen grauen Blutrausch-Hoodie, das ist einfach mein Lieblings-Zuhause-Chill-Pulli. Das ist wirklich eine, eine coole Sache. Und ich wurde jetzt im Fitnessstudio gefragt, als ich so dieses T-Shirt mit unserem Metal-Schriftzug anhatte, was für eine Band das denn sei. Da sagte jemand, er sei ein Metalhead und auch jemand, der so undergroundige Sachen kennt, aber die Band würde er jetzt nicht kennen. Ja.
Was hast du erzählt? Irgendwie irgendwas aus Skandinavien oder so?
Nee, upcoming. Nee, das war dann irgendwie komisch, aber ich habe dann gesagt, ich habe einen True Crime Podcast und das ist unser. Aber das ist mir irgendwie, war das komisch, das zu erzählen tatsächlich.
Ja, ja, ich kann das verstehen. Ich habe auch so Momente, wo ich gar nicht gern drüber rede, weil ich das nicht mag. So, keine Ahnung, das ist so. Was heißt wie in den Mittelpunkt stellen, aber sowas in der Art, so ein Gefühl beschleicht mich dann und dann denke ich mir auch immer, ich rede gar nicht so gern darüber.
Ja, genau. Genau das, ja, keine Ahnung. Genau das ist es, ja. Ich kann es nicht genau benennen, aber es ist ziemlich genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast.
Siehst du, und deswegen gehe ich nicht ins Fitnessstudio, Mann. Nein, es gibt andere Gründe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Fabian, wir warten.
Ja, ich habe einen Fall mitgebracht, der eher ein kleiner Fall ist, aber der vielleicht Auftakt zu was Großem ist, denn es ist ein Cold Case, seit nunmehr 20 Jahren ein Cold Case, ein Fall, den ich sehr, sehr spannend finde, wo ich hoffe, dass du auch so ein bisschen die Detektivmütze heute mitgebracht hast, obwohl du einen anstrengenden Tag hinter dir hattest, denn man kann da schon so ein bisschen spekulieren und überlegen, was da passiert sein könnte, und das Ganze könnte Auftakt etwas Größeren sein, weil... Naja, man weiß nicht so genau, ist es ein Verbrechen, was da stattgefunden hat? Ist es vielleicht eine Selbsttötung, ein Unfall? Und wenn es ein Verbrechen war, ist es vielleicht Teil einer größeren Verbrechensreihe? Und da gibt es die Theorie seitens diverser Ermittler und auch seitens Journalisten und Teilen des FBIs, dass es eine, wie soll ich sagen, aktive Gruppierung von Serientätern in den Vereinigten Staaten gibt, die seit einiger Zeit eine gewisse Art junge Männer zum Opfer macht und als Ziel auserkoren hat. Die sogenannten Smiley-Face-Killers. Das hat relativ wenig Substanz, das Ganze. Das richtet sich danach, dass an vielen, vielen Tatorten mysteriöser Tode so ein gesprayter Smiley gefunden wurde, was natürlich purer Zufall sein kann, weil das ein sehr, sehr häufiges Motiv ist. Aber es gibt eben die Theorie, dass sich dahinter eine landesweit operierende Organisation verbergen könnte, denn auch die Opfer haben alle bestimmte Gemeinsamkeiten. Das sind alles erfolgreiche, beliebte junge Männer, die auch ja, eher athletisch sind, also eher so die in der Schule oder im Berufsleben, an der Uni, was auch immer, eher so zu den beliebten, populären, erfolgreichen Leuten gehören und die alle in, wie soll ich sagen, seltsamerweise ums Leben kommen, gerne auch mal verschwinden, bevor sie ums Leben kommen, und in deren Toten spielt immer Gewässer eine Rolle.
Also ich musste direkt an diese Incel-Bewegung denken, ne? Ganz automatisch, weil ich dachte, also als du Smiley Face gesagt hast, habe ich halt wirklich an diese Sunny Boys gedacht. Also ich dachte, okay, Moment mal, also wenn immer Sunny Boys irgendwie im Mittelpunkt stehen und so weiter und so fort, und scheinbar ist es ja auch so, wenn du beschreibst, dass es irgendwie athletische Personen sind, erfolgreiche Männer, dies, das, dann, könnte ja sowas wie Neid schon ein Motiv sein. Also ich muss jetzt schon sagen, du hast mein Interesse geweckt, lieber Fabian.
Ja, genau. Das ist nämlich so eine Theorie oder so ein Gedankensprung, den ich dann auch immer habe. Diese erfolgreichen, auch bei den Damen durchaus erfolgreicheren, populäreren jungen Männer in dieser Incel-Sprache Chats genannt. Das ist so die Opfergruppe, die da sich rauskristallisiert. Wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Teile der Ermittlungsbehörden tun das als pure Fiktion ab, andere sind da fest von überzeugt, dass diese Smiley-Face-Killer existieren, dass das ein loses Netzwerk von Mördern ist, die amerikaweit operieren. Wir werden so im Laufe der nächsten Wochen immer wieder mal über Fälle sprechen, die in dieses Raster passen, und ich werde dann immer wieder kennzeichnen, dass das dazugehört zu diesem Umfeld. Es macht jetzt keinen Sinn, da eine Reihe draus zu machen, weil wir dann immer wieder quasi Woche für Woche über sehr, sehr ähnliche Fälle sprechen und auch immer Cold Cases, aber wenn man das so, ja, über ein Jahr oder so zieht und immer wieder mal so einen Fall reinwirft und das dann kennzeichnet, dass der möglicherweise zu diesem Universum der Smiley-Face-Killer gehört, dann ist das, denke ich, gerechtfertigt. Und es gibt auch Fälle in Europa, die für meinen Geschmack da durchaus reinpassen. Also ich würde vielleicht dann da noch so die Theorie in den Raum werfen, wenn die aktiv sind, dass sie vielleicht nicht nur in den Vereinigten Staaten aktiv sind.
Okay, sehr abgefahren. Das klingt wirklich interessant. Und du beschreibst das Ganze so im Präsens. Das heißt, das ist alles aktuell, ja?
Ja, das ist aktuell. Also der letzte Fall, den ich so auf dem Schirm habe, der meines Erachtens nach sehr gut da reinpassen würde, der ist, glaube ich, so 3 Jahre alt.
Mhm.
Aber wie gesagt, das ist halt alles nur so ein bisschen so der True Crime Aluhut, ne? Also da müssen wir jetzt auch wirklich drüber sprechen, dass es da nichts richtig Belastbares gibt, ne? Und wie gesagt, ob da jetzt irgendwo so ein Smiley hingesprüht ist oder nicht, man weiß nicht, war der vorher schon da, was bedeutet das, ist das wirklich ein Kennzeichen oder so?
Aber die Frage ist doch darüber hinaus, also es ist so krass, dass wir so viel schon spekulieren können, ohne überhaupt irgendwelche Inhalte gehört zu haben, aber die Frage ist doch, ob man über diesen Smiley hinaus irgendwelche DNA-Spuren gefunden hat, die darauf schließen lassen könnten, dass es halt irgendwie ein Serienkiller ist.
Nein, also man geht ja wie gesagt auch davon aus, dass es, wenn, dann nicht eine Person ist, sondern mehrere, weil es auch einfach so, ja, so komplett willkürlich verteilte Orte sind, also so, da ist kein roter Faden erkennbar, außer eben der Auswahl der möglichen Opfer und der Mysterien, die den Tod umgeben. Also beispielsweise der Fall Jens Black, über den wir schon gesprochen haben, der in der Sieg ertrunken ist, beziehungsweise im Rhein ertrunken ist, das wäre eigentlich so ein Fall, der so vom Umstand her reinpassen würde, aber da glaube ich tatsächlich, dass der in dieser Nacht in der Disco einfach irgendwas gesehen hat, was er nicht sehen sollte. Aber das ist so dieses Ding, ne? So ein junger, erfolgreicher Mann, der so am Anfang seines Lebens steht, dem so alle Türen offen stehen, der auch allseits beliebt ist, der einfach so unter sehr, sehr mysteriösen Umständen ums Leben kommt und wo auch ein Gewässer eine Rolle spielt.
Das würde passen, nur bei Jens Black gab es keine Smileys, war kein Smiley.
Ja, keine Ahnung, wurde nicht nachgeguckt, aber wie gesagt, da werden die Hintergründe auch tatsächlich andere gewesen sein, da bin ich 1000%ig überzeugt von. Also,
ja, ich glaube das auch.
Der hat da einfach irgendwas mitbekommen und ja, ist dann da dementsprechend an die falschen Leute geraten an diesem Abend, ja.
Mhm.
Der junge Mann, den wir uns heute angucken möchten, der heute im Mittelpunkt unserer Geschichte steht, heißt Todd Geib. Todd, T-O-D-D, Geib, der ist 22 in diesem Jahr 2005, ein ganz normaler junger Mann, der in Michigan lebt, in Muskegon, das ist eine Gegend, die muss man nicht unbedingt kennen, da wohnt er mit seinem Cousin zusammen in einem Haus, arbeitet aber in Wyoming, also in einem anderen Bundesstaat, ist da tatsächlich relativ erfolgreich, also hat einen ganz guten Job. Wyoming ist einer dieser Staaten, wo auch Bodenschätze, also Erdöl und Erdgas, gefördert werden. Und er arbeitet da in dieser Förderbranche, also durchaus einen Job, der ja mit einem guten Verdienst einhergeht und ist dann da quasi so immer wieder mal wochenweise auf Montage in Wyoming, lebt aber in Michigan mit seinem Cousin zusammen, wie gesagt, in einem gemieteten Haus.
Okay.
22, allseits beliebter junger Mann und ja, wie gesagt, einer der Fälle, die für mich persönlich in dieses Smiley-Face-Universum passen. Todd ist ganz normal bei seinen Eltern in Michigan aufgewachsen, also so heile Familie, und wird von seinen Eltern und seinen Freunden so als absoluter Naturbursche beschrieben, also jemand, der schon von Kindesbeinen an eigentlich am liebsten Zeit draußen im Freien verbracht hat, der auch, wenn er unter Menschen war, einfach sehr, sehr viel Wert auf Harmonie gelegt hat, also dem einfach sehr viel an Ruhe und Frieden gelegen war im Leben, entweder jetzt in der Natur, aber auch so im sozialen Austausch. Also jemand, der zwar gerne gefeiert hat und Party gemacht hat, aber der eigentlich eher so die ruhige Seite des Lebens genossen hat.
Mhm.
In der Schule hatte er keine Probleme, irgendwie sich einzuordnen, war allseits beliebt, war beim verschiedenen Sportteams relativ erfolgreich, hat aber auch gute Noten geschrieben. Und so war eigentlich klar, dass er nach der Schule beruflich auch keine Probleme haben würde. Hatte nichts mit Drogen oder sonstigen Sachen zu tun, außer jetzt so, ja, der relativ normale Weg, ne? Also mal ab und zu eine Party, mal ab und zu ein bisschen was trinken und vielleicht auch mal hier und da ein Joint, aber jetzt nichts, was irgendwie besorgniserregend wäre.
Okay, verstehe.
Wie gesagt, er ist ein absoluter Naturmensch. Sein Haupthobby ist eigentlich so Angeln oder das, was man heutzutage so Bushcraften nennt, also so im Wald abhängen und da einfach Zeit verbringen, auch mal irgendwie den ganzen Tag draußen sein, zelten und ja, wirklich so den ganzen Tag eins mit der Natur sein. Waldbaden hat man früher so poetisch im Deutschen gesagt. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Wort, was dieses Gefühl beschreibt, einfach so im Einklang mit der Natur zu sein und daraus auch irgendwie so eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfüllung und auch eine gewisse Kraft zu ziehen.
Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde, Also so, ich sag mal, so eine Bushcrafting-Nummer habe ich jetzt noch nicht durchgezogen mit Zelten und allem drum und dran und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich auch total gerne im Wald, also von daher kann ich das nachvollziehen.
Ja, ich kann das definitiv auch nachvollziehen. Auch das mit dem Angeln. Ich habe das jetzt selten aktiv gemacht, also ja schon hin und wieder, aber ich habe auch gerne mal zugeguckt, wenn irgendwie Bekannte mal die Angel ausgeworfen haben. Ich finde, das ist ein relativ entspanntes Hobby.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, Angeln tatsächlich. Also ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich dann die Fische töten könnte.
Ja, also der Sportangler an sich, der schmeißt den Fisch ja wieder zurück.
Der macht,
ja,
genau, der schmeißt ihn wieder zurück und so, ne? Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass es eine super entspannte Sache sein kann. Stelle ich mir zumindest so vor.
Also ich habe auch schon relativ häufig, muss ich sagen, mein Abendessen selbst geangelt und das hat auch was, ne? Einfach zu wissen, so das, was man da auf dem Grill dann hat und verzehrt am Abend, das hat man irgendwie selber, ja, gefangen, zur Strecke gebracht, ne? Ist natürlich nicht jedermanns Sache, das gebe ich ganz offen zu.
Ja klar, ich meine für alle Vegetarier oder Veganer unter euch oder vielleicht habt ihr auch andere Ernährungsformen, ist es natürlich vielleicht undenkbar, aber ich sag mal für den normalen Fleischkonsument, finde ich, ist das eigentlich mit die ehrlichste Variante, Fleisch zu essen oder Fisch zu essen, wenn du es halt irgendwie selbst erlegt hast. Na, das muss man halt eigentlich so sagen.
Ja, ich finde es auch nur recht und billig. Ne? Wenn ich das Fleisch schon essen möchte, dann sollte ich auch in der Lage sein, das eben zu erlegen. Das ist zwar...
Genau, das meine ich. Genau, ja. Das meine ich damit, ja.
Aber das ist jetzt vielleicht auch ein kontroverser Take, ne? Das kann man jetzt nicht von jedem verlangen.
Ja, das ist... Nee, genau, das ist... Also nicht jeder ist dafür gemacht, keine Frage und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das ein Stockbrotthema.
Das ist eigentlich ein Stockbrotthema, aber was ich sagen möchte, um das kurz nochmal für alle zu verdeutlichen, die Achtung vor der Mahlzeit und der Respekt dem gegenüber, was ich da esse, ist dann halt auch einfach für mich nochmal größer, weil ich dann einfach plastisch gesehen habe, dass es von einem Lebewesen kommt. Ne, wenn es so anonym verpackt im Supermarkt, im Tiefkühler liegt, dann ist das irgendwie, ja, dann ist das da schon verarbeitet. Es gibt ja wirklich auch Leute, die denken, der Hamburger wächst auf dem Baum, man soll es nicht für möglich halten, aber wenn man...
Ja, es gibt ja auch Leute, die können quasi nur das Steak essen, wenn es halt fertig, gar und am besten, also natürlich auch durch auf dem Teller liegt oder so und alle Zwischenschritte schon gar nicht wahrnehmen können. Also Menschen, die nicht mal dazu in der Lage sind, rohes Fleisch zu berühren, es aber später essen wollen. Wie gesagt, ich will da niemandem Vorwürfe machen oder so, aber trotzdem muss man sich das ein bisschen mal zusammenrechnen. Ne? Also, wie gesagt, da steckt eigentlich ein Lebewesen hinter.
Ja, genau. Wie gesagt, also das so eins von Todds Hobbys. Ich denke, dass er, so wie ich das gelesen habe, eher so der Sportfischer war, der die Fische dann wieder freigelassen hat. Aber sicherlich wird da auch der ein oder andere Fisch mal auf den Grill gewandert sein bei ihm. Zweite sehr, sehr wichtige Punkt in seinem Leben, neben eben dieser Liebe für die Natur, ist Religion. Er besucht regelmäßig die Kirche, was ja für so einen super jungen Mann auch eher ungewöhnlich ist, außer vielleicht so im ländlichen Amerika vielleicht etwas verbreiteter. Aber er war auch jemand, der wirklich sehr, sehr stark daran geglaubt hat, für den auch klar war, so es gibt ein Leben nach dem Tod und wir sind hier wirklich Gottes Kinder und die Bibel ist halt ja nicht nur ein Buch, sondern das ist wirklich so ein Gesetzestext. Also der hat das wirklich sehr, sehr ernst genommen.
Mhm.
Wie gesagt, er lebt mit seinem Cousin zusammen in Ravenna, also in der Nähe von Muskegon, die Stadt, die ich eben genannt habe, aber ist an sich relativ selten zu Hause, weil er eben die meiste Zeit in Wyoming verbringt, auf der, wie gesagt, relativ gut dotierten Arbeit.
Ja.
Das Wochenende des 10. bis 12. Juni 2005 hat er sich allerdings schon sehr, sehr lange freigehalten und im Kalender markiert, denn da ist eine große Party geplant, so im Freundeskreis. Und die haben extra bei einem Freund, der ganz, ganz außerhalb wohnt, in so einem Kaff namens Kresnovia, das ist so ein wirklich im gar nichts gelegen, also rundherum wirklich gar nichts, da wohnen, weiß ich nicht, 20 Leute und der hat da, lebt da auf einer Farm und da ist diese Party geplant, also so, dass man wirklich rundherum keine Nachbarn hat und einfach so eine, wie soll ich sagen, filmreife amerikanische Highschool-Party feiern kann.
Und dieser eine, der Gastgeber der Party, der wohnt auch dort, oder
was? Der lebt da, ja, genau. Das ist ein Freund von Todd und seinem Cousin.
Okay.
Am Morgen des 11. Juni besucht Todd dann seine Eltern, die auch in Ravenna leben und frühstückt mit denen gemeinsam. Dann fährt er schon relativ früh so zur Brunchzeit in das gemeinsame Haus mit seinem Cousin und die machen sich halt für die Party schon so ein bisschen fertig. Es ist Samstag und es ist eigentlich so, du kennst das noch, ne, als wenn man jung ist, wenn dann so in der Luft liegt, ey, das wird so die Party des Jahrhunderts und keine Ahnung, vor morgen früh um 8 geht keiner ins Bett und der Sonntag ist dann eigentlich nur zum Ausschlafen gedacht und man flucht schon, weil man montags wieder auf die Arbeit oder in die Uni muss und so muss das auch gewesen sein. Also es war allen klar, so diese Party ist der Höhepunkt des Jahres quasi, so dass man den ganzen Tag darauf hinfiebert und letzten Endes sich dann schon um 19 Uhr mit Freunden, drei Jungs, zwei Mädels, sich in der Kneipe treffen und da dann schon so ein bisschen anfangen vorzuglühen. Die Half Moon Bar ist so die einzige wirkliche Bar in Ravenna und so ist klar, da wird vorgeglüht. Diese kleine Sechsertruppe trifft sich da, die werden dann später von da aus abgeholt und eben nach Casnovia gefahren.
Von wem?
Von einem Bekannten. Also das ist alles so in diesen Orten so auf Kumpelbasis, ne? Die, wie gesagt, die haben da vorgeglüht zu sechst und hatten dann schon so einen Fahrdienst irgendwie klar gemacht.
Okay.
Todds Freundin hatte an dem Tag keine Lust mitzukommen. Die wollte Zeit zu Hause verbringen und so, ja, feiert er quasi halt ohne sie. Gegen 21.30 Uhr wird die Bar verlassen und die machen sich dann eben auf den Weg dorthin. Casnovia selber, da wohnen so knapp 300 Leute, habe ich gelesen, aber dieser Außenbezirk, wo wirklich die Party steigt, das ist nochmal so ein Ortsrand vom Ortsrand, das ist nochmal so eine Ecke, wo quasi so 20 Menschen wohnen, so 4-5 Häuser einfach nur sind. Und da ist so eine große Apfelplantage, so eine große Apfelgarten. Und dahinter ist eben dieser Hof, diese Farm mit der Scheune, wo die Party stattfindet. Also quasi eben nichts. Rundrum ist eben dieser Apfelgarten und so ein bisschen so Moorlandschaft. Also so Wald, aber auch so Sumpflandschaft.
Okay.
Also so, wie man das aus dem Film kennt, so sumpfig, aber mit so hüfthohem Gras bewachsen. Also dieses Sumpfgras, was dann so diesen moorigen Regionen wächst. So muss man sich quasi das Umland vorstellen, außerhalb dieser Farm.
Ist schon ein sehr spezieller Lebensraum, muss ich sagen. Ne? Da musst du auch leben wollen.
Ja, also die
Gegend. Wenn man es nicht anders kennt, alles gut, ne? Keine Frage. Dann bist du dort groß, dann ist es halt so, man fügt sich ja sozusagen seiner Umwelt, aber so mit dem Sumpf drumherum, das fühlt sich auch so eingeschlossen an, weißt du, ich meine?
Ja, die Gegend an sich ist, glaube ich, gar nicht so sumpfig. Das ist eher so Wald- und Feldergebiet, also so ganz normale Natur, die man auch irgendwo so in einem deutschen Umland irgendwie finden könnte, bei uns in der Heimat oder sonst irgendwo. Aber da gibt es irgendwie so ein paar Seen und auch so ein Flussdelta da in der Nähe und das macht speziell die Gegend um Casnovia hintenrum so ein bisschen eben zu so einem Marschland. Also so, aber das ist nicht so, dass da alles jetzt pure Sumpfgegend ist, ne?
Ja, okay, verstehe.
Wie auch immer, die kommen da auf dieser Party an, die Scheune und diese Party-Location sind einfach schön dekoriert. Das hat so ein bisschen so Country-Party-Vibe und man muss sich das, glaube ich, wirklich so vorstellen. Ich habe so eine Doku gesehen, wo da auch junge Leute gesprochen haben, dass das wirklich so ein bisschen den Vibe hatte von so einer Highschool-Party aus so einer frühen 2000er US-Teenie-Komödie. Ne? Also so alle gute Laune, alle stehen so am Start des Lebens. Keine Ahnung, in der linken Ecke trinkt einer Bierbong, da oben wird gekifft, irgendwelche Pärchen finden sich zusammen, es wird gelacht, irgendwo kotzt einer in die Ecke. Also so dieses, was man tausendmal auch selber miterlebt hat zu der Zeit.
Ne? Ja, die guten alten Zeiten, ne?
Die guten alten Zeiten, ja. Es gibt Lagerfeuer auf dem Grundstück, also so, dass da wirklich einfach allgemein so eine Wohlfühlatmosphäre herrscht. Und natürlich jede Menge Alkohol, was für die meisten jungen Leute einfach schon reicht, um Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Todd ist so ein Typ, der einfach zwar ganz gerne mal feiert, aber der auch nicht viel Alkohol trinkt. Das hängt auch so ein bisschen mit seinem Glauben zusammen. Das ist so einfach ein bewusster junger Mann. Und so war auch klar, dass er zwar durchaus bereit ist, bis in die Morgenstunden durchzufeiern, aber dass er eher so Piano machen wird.
Okay.
Und so trinkt er auch hier mal irgendwie ein, zwei Bierchen, aber hält das im Rahmen, denn er hat auch immer im Hinterkopf, dass er den Heimweg noch irgendwie schaffen muss. Und sein Plan B ist halt zur Not, wenn niemand mehr in der Lage ist zu fahren oder ihn abzuholen, dann möchte er laufen. Das ist zwar schon auch ein Stückchen, also er wird da auch irgendwie über eine Stunde unterwegs sein, aber das ist für ihn.
Aber Heimweg dann wohin genau?
Nach Hause.
Also wirklich nach Hause aus.
Nach Hause, ja.
Okay, alles klar.
Aber das ist für ihn, wie gesagt, so im Hinterkopf. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich weiß nicht,
ja, etliche Male.
Ja, ne?
Hab ich auch, ja, klar, das hat man gemacht. Ich meine, rückblickend betrachtet waren gewiss auch einige Aktionen dabei, die man ich heute nicht mehr machen würde oder die ich zumindest niemandem empfehlen würde.
Safe,
sagen wir mal so.
Safe, ja.
Ja, also hundertprozentig. Aber unterm Strich gehört das halt, glaube ich, auch mit dazu, irgendwie ein Stück weit zumindest. Auch wenn ich es mir natürlich in so einer Natur mit Sumpf und drum und dran sehr schwierig vorstellen kann. Ne? Aber so hat ja jeder so seine Gegend, wo man groß wird und dann kennt man sich auch einfach aus.
Ja, also wenn ich dran denke, ne, früher auch teilweise irgendwelche Grillhüttenpartys in irgendwelchen Dörfern im Umkreis und man ist dann da hingegangen und hat dann da auch irgendwie gefeiert bis nachts 3-4 Uhr und dann ist dann auch noch irgendwie 2 Stunden durch den Wald nach Hause gelaufen oder mehr oder weniger nach Hause gestolpert oder über die Bahnschienen nach Hause gelaufen, weil man wusste, die führen grob da und dahin und da war dann der Weg zumindest irgendwie besser als durch den Wald, ne?
Waren das noch aktive Bahnschienen bei euch?
Ja, aber die Bahn ist dann nicht mehr gefahren. Also da in meinem Kaff, da fährt die Bahn, glaube ich, so bis 20 Uhr, danach fährt da nichts mehr. Und dann, wenn du dann nachts um 3 daherläufst, dann fährt da nichts.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ganz komische Aktionen, die man damals gebracht hat und heute auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, sowas käme nicht mal ansatzweise mehr in den Sinn. Man ist ja auch erwachsen, man bestellt im Zweifel einfach ein Taxi oder sowas.
Ja,
aber hätte man sich früher vielleicht nicht leisten können.
Genau, hätte man sich teilweise nicht leisten können. Und die besten Partys waren eigentlich die, wo man dann an irgendwelchen Orten aufgewacht ist und keine Ahnung mehr hat, wie man da hingekommen ist.
Ja. Komm, wir wechseln mal das Thema, bevor wir jetzt irgendwie dann doch noch irgendwelche Details verraten.
Zeugen sagen aus, dass so gegen 1:15 die Stimmung so ein bisschen kippt. Da gibt es dann eine etwas größere Schlägerei auf dieser Party, in die relativ viele Leute involviert sind. Auch wieder so eine typische Nummer, wo dann im Endeffekt keiner mehr so richtig weiß, worum es überhaupt ging und wer eigentlich so daran beteiligt war. Also wahrscheinlich kein großer Aufhänger, einfach so, Alkohol, zu viel jugendliches Testosteron und dann ging es halt los. Ne? Man weiß nicht, ob Todd daran beteiligt war, das ist offen, aber so von seiner Charakterzeichnung her vermutlich nicht. Aber man weiß, dass das so der Punkt ist, an dem er dann offensichtlich entschieden hat, die Party zu verlassen, weil die Stimmung da einmal gekippt war und er offensichtlich Angst davor hatte, dass es jetzt so weiter so ungastlich und aggressiv bleibt und er dann einfach sich überlegt hat, dass er lieber nach Hause möchte.
Jetzt fange ich natürlich jetzt schon an zu spekulieren, weil ich mir denke, möglicherweise war er doch involviert und auf dem Nachhauseweg traf ihn dann einer derjenigen, mit denen er sich vorher angelegt hatte.
Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir können das im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher über die möglichen Theorien, es wird nicht viele Hinweise auf Theorien geben, also wir werden wirklich unsere Spekulationen einfach laufen lassen können. Aber tatsächlich kann man das einfach mal im Hinterkopf behalten.
Okay.
Fakt ist, dass er gegen 10:01 den Freund angerufen hat auf dem Handy, der die Leute hingefahren hat und dem dann sagt, dass er keinen Bock mehr hat und sich zu Fuß auf den Heimweg begeben wird. Das ist so, also er wird so ungefähr 3 Kilometer muss er laufen von dieser Farm aus, bis er auf der Hauptstraße ist, die ihn dann nach Hause bringt. Das ist so, also 3 Kilometer raus aus Casnovia, bis er dann auf dieser Hauptstraße ist, die dann nach Ravenna geht. Ne?
Also schon ein gutes Stück, ne?
Schon ein gutes Stück. Er hat erzählt quasi, dass er abkürzen wird. Er wird nicht die Hauptstraße durch Casnovia gehen, das ist dann noch länger, sondern er wird durch dieses Umland, durch dieses etwas sumpfige Gebiet und dieses hüfthohe Gras, diese Wiesen abkürzen. Das ist dann einfach schneller und dann über diesen Weg auf die Hauptstraße laufen. Es ist immer noch 3 Kilometer weit weg, immer noch eine ganze Menge, aber spart ihm Zeit als im Vergleich zur Straße, die er dann gehen könnte.
Okay. Wie gesagt, auf die Idee käme ich niemals. Frage an euch da draußen, wer von euch hätte jetzt mitten in der Nacht Lust, durch so ein Sumpfgebiet zu laufen? Ich bin auf jeden Fall raus.
Ja, nicht unbedingt aus Angst, dass da irgendwas passieren könnte, aber einfach, weil ich keinen Bock hätte, meine Klamotten restlos zu versauen. Also ich weiß nicht, in was für einem Outdoor-Look er da vielleicht aufgetaucht ist, aber keine Ahnung, ich war neulich in so einem Sumpfgebiet unterwegs, wo ich an so einer Stelle dachte, das ist ganz normaler Boden und auf einmal war mein Bein dann so fast bis zum Knie verschwunden. Ne? Und,
und dann so ganz in so einer grünen Algenmatsche, ne? Ist das dann, ist ekelhaft.
Ja, und wenn du dann halt irgendwie halbwegs normale Klamotten anhast, dann kannst du die halt wegwerfen. Und wenn du, je nachdem, was für Schuhe du anhast, bleiben die dann auch noch hängen im Boden und so, ne? Das ist halt einfach nicht geil.
Wir hatten bei der Abifahrt, da muss ich kurz nochmal einen Exkurs machen, tut mir leid, ja. Wir waren ja versehentlich im falschen Land, weil der Busfahrer sich zwischen Niederlanden, der Niederlande und Belgien vertan hat. Ja, dadurch hat sich das alles hinausgezögert. Wir waren dann, wie gesagt, wir mussten spontan woanders übernachten, in so einer Jugendherberge. Ich glaube, die Lehrer hatten richtig Stress. Und wie wir da ankamen und alle total gerädert waren, sind wir noch so ein bisschen spazieren gegangen und wir sind quasi über die Straßen gegangen und links von uns war wie so ein Gehweg. Der war so breit wie ein Gehweg, sah aus wie ein Gehweg, es war alles so ein Laternenlicht, ja, und dazwischen nur so, ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen Wiese war oder ein paar Gräser oder so, ich weiß es nicht, Steine, die trennten uns jedenfalls von diesem vermeintlichen Gehweg, ja, und wir so, ist das jetzt ein Gehweg, ist das ein Bürgersteig oder ist das nicht ein Bürgersteig? Und wir waren uns total unsicher, ja, wir waren irgendwie so 50-50, also haben wir natürlich gemacht, was man macht in so einem Moment, man schmeißt dann irgendwelche Sachen dahin, so kleine Steinchen, Äste und so weiter, was man so hatte und nichts plumpste rein. Also waren wir uns sicher, dass das ein Gehweg ist. Jetzt hatte aber einer von uns die Idee, das mal so richtig zu testen und nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig Check-Ass-mäßig dahin, auf diesen Gehweg zu springen und natürlich war es am Ende kein Gehweg und der war halt komplett grün und braun und matschig von oben bis unten. Das war so lustig. Das hätte ich niemals vergessen.
Ja, Abschlussfahrten sind auch langweilig, wenn da nichts schief geht. Realschulabschlussfahrt, da waren wir in so einem Hotel in der Toskana untergebracht und es war die absolute Hölle, da war alles kaputt, nichts hat funktioniert. Keine Ahnung, dauernd ist die Türklinke abgefallen und unten an der Rezeption, die hatten schon so eine Türklinke, die einem dann mitgegeben haben, dass man dann wieder ins Zimmer konnte und so Scherze, ne? Und alles, das war in einem ganz, ganz furchtbaren Zustand. Und irgendwann war ich restlos bedient so am dritten Tag und meinte, okay, ich habe echt schon... Ich habe keine großen Ansprüche, aber wo kann man sich beschweren? Das geht hier auf keine Kuhhaut. Und der Typ meinte nur so, ja, hier kann man sich nicht beschweren. Wir haben Pleite gemacht, ihr seid die letzten Gäste, dann machen wir zu. So, okay.
Dankeschön. Ne?
Okay, na okay. Todd hat sich jedenfalls entschieden, durch dieses Sumpfgebiet zu gehen, um etwas Weg abzukürzen. Er hatte erst diesen Freund angerufen, so gegen 10 vor 1, der die hingefahren hat, so ein bisschen in der Hoffnung, dass der ihn auch wieder zurückfahren könnte. Der will aber auf der Party bleiben. Er ruft dann noch auch so gegen eins einen anderen Freund an und sagt ihm, dass er da quasi in diesen Feldern jetzt steht, also auf die, so quasi läuft innerhalb von diesem Sumpfgebiet, von diesen Feldern, durch dieses Gras und so ein bisschen orientierungslos ist und nicht weiß, in welche Richtung er gehen muss. Und dann bricht dieser Anruf ab. Also das ist, er verliert vielleicht das Signal oder legt auf, das weiß dieser Kumpel nicht. Der Kumpel ist auch auf dieser Party, hat auch keinen Bock, diese Party zu verlassen und ruft also jetzt auch nicht Todd zurück. Denn dann müsste er ja vielleicht irgendwie aktiv werden und dem hinterhergehen oder sonst irgendwas. Sondern er ruft Todds Freundin an und bittet die, bei ihm anzurufen und nachzuhören, wo er ist. Das macht sie auch. Er geht erst nicht ans Handy. Und irgendwann wird dann einer ihrer Anrufe angenommen, aber sie hört ihn nicht. Also sie hat ihn quasi nicht am Telefon. Sie hört nur so den Wind pfeifen und sie hört jemanden schwer atmen. Also so... Außer Atem so ein bisschen so tief atmen. Mhm. Also ob er da jetzt, wie soll ich sagen, bewusst ans Telefon gegangen ist und sich einfach nicht gemeldet hat oder ob quasi die Hosentasche dran gegangen ist oder wie auch immer das zustande kam, das weiß man nicht.
Klingt eher so nach Hosentasche und Laufen, ne?
Definitiv, denn sie erhält auch keine Antwort. Also sie versucht zu sprechen, aber erhält keine Antwort und der Anruf bricht dann ab. Sie versucht immer wieder, ihn zu erreichen. Das zeigt dann später ihr Anrufprotokoll auch, aber die Anrufe gehen dann nicht mehr durch. Man muss auch sagen, dass da um Casnovia der Empfang halt auch nicht der allergeilste ist, aber es kommt jedenfalls halt keine Verbindung mehr zustande. Da er halt auch über Nacht nicht nach Hause gekommen ist und auch am nächsten Morgen nirgendwo aufzufinden ist und auch sich vormittags nicht meldet, beginnt man schon relativ früh mit den Suchmaßnahmen. Schon zum Sonnenaufgang hin beginnt die örtliche Polizei mit der Suche und so mittags erreichen die Suchmaßnahmen dann so ihren Höhepunkt. Man sucht diese umliegenden Felder ab, auch mit so, man geht so mit Hundertschaften die ab, auch mit vielen freiwilligen Helfern und die haben auch so lange Stangen quasi, mit denen die so in dieses sumpfige Wasser und in diese hüfthohen Büsche so reinstoßen, wo man dann einfach so einen Widerstand spüren würde, wenn da einfach jemand ist, ne? Aber finden ihn nicht. Also sie finden auch in den angrenzenden Dörfern in Casnovia selber nichts. Sie durchsuchen auch irgendwelche Schuppen und so Blockhütten, die es da gibt. Die durchsuchen diese Felder, die suchen an der Straße, die Straßengräben werden abgesucht, Waldgebiete werden abgesucht, diese Apfelplantage, die es da gibt, wird abgesucht. Der Erfolg bleibt gänzlich aus. Es gibt keinerlei Hinweise, wo Todd sein könnte. Partygäste werden befragt, aber wie das halt so ist auf so einer Party, den meisten ist in der Nacht gar nicht aufgefallen, dass er verschwunden ist. Teilweise kannten die ihn halt auch überhaupt nicht. Mhm. Man weiß halt einfach nur, dass er sich auf dem Weg zu dieser Hauptstraße gemacht hat und von dort aus nach Hause gehen wollte. Man hat also so ein relativ beschränktes Areal, was man absuchen kann. Mhm. Tut das auch, offensichtlich auch sehr, sehr gewissenhaft, aber es gibt keine Spur von ihm.
Wie ist es denn mit Handyortung?
Wird wohl versucht, ich weiß nicht, wie gut ausgereift das im Jahr 2005 war, aber man kann auch sein Handy nicht orten. So, man kann auch, man weiß auch, dass das nach diesem Abend nicht mehr aktiv war. Also es ist nicht mehr benutzt worden.
Ja, okay.
Die Eltern, die sind jetzt ja auch medial so in der Gegend relativ aktiv und starten Aufrufe, wollen halt ihren Sohn nach Hause holen. Auch seine Kirchengemeinde, seine Freunde, also der hat ja auch einen großen Bekanntenkreis, so finden sich relativ viele Leute zusammen, die sich an dieser Suche beteiligen. Und so wird das Gebiet tagelang, also nicht nur jetzt irgendwie ein, zwei Tage, sondern wirklich tagelang von über 1500 Freiwilligen abgesucht. Und das,
krass.
Und das ist wirklich ein begrenztes Gebiet, ne? Also es ist 1500 Freiwillige plus Polizei, ne? Also es
ist ja, das ist natürlich heftig, ne? Also finde ich total gut, ehrlich gesagt, dass sich so viele Freiwillige melden, die dann losziehen. Richtig,
ja,
gut sogar.
Ja, definitiv. Das ist auch, glaube ich, so das Ding, dass, ja, was oft am Dorfleben irgendwie so unterschätzt wird, aber eigentlich so ein cooler Aspekt vom Dorfleben ist, so dass man so auch nacheinander guckt und aufeinander aufpasst. Mhm. Also auch wenn man jetzt nicht unbedingt die Person kennt, aber es ist irgendwie so ein stärkeres Wir-Gefühl, wenn jemand verschwindet. Und
anderer Zusammenhalt, ne?
Ja.
Das stimmt, ja.
Genau.
Ja, ja, das hört man immer wieder, ne?
Die Polizei setzt auch Hubschrauber und Flugzeuge ein, also auch so Sachen wie Wärmebildkamera. Mit Flugzeugen will man gucken, ob da irgendwie auf den Feldern vielleicht irgendwas Auffälliges zu finden ist und so weiter. Man sucht Seen in der Umgebung ab, Wälder, alles. Aber 21 Tage lang ist keine Spur von Todd Geib zu finden. Am 2. Juli 2005 macht dann ein Pärchen einen romantischen Ausflug an den Ovital Lake. Das ist so ein See, der speziell bei Anglern und Fliegenfischern sehr beliebt ist. Ich habe mir heute Bilder angeguckt. Das ist ein, ja, so ganz idyllischer See, der auch in so einen Wald eingefasst ist. Also wo quasi die, wie soll ich sagen, die Baumgrenze sich so fast bis ans Wasser zieht, also rundherum mit schönen Bäumen umgeben. Ovital, du googelst es gerade, OVI, ja. Und so weiter.
Ja, ja, ich habe vorhin tatsächlich schon Bilder geöffnet, weil du Lump mir nichts geschickt hast. Und deswegen habe ich das vorhin schon gesehen. Das erinnert mich natürlich, es wirkt schon so ein bisschen wie eine Talsperre tatsächlich.
Ja, es hat so ein bisschen.
Aber es ist total, sieht total schön. Das könnte irgendwie tatsächlich auf dem Bild, was ich sehe, auch bei uns in der Region sein.
Voll. Ja, ja, deswegen, ich sage ja so, diese Gegend, die ist gar nicht so unterschiedlich landschaftlich und von ihrer Topografie her zu unserer Heimatregion, nur eben, dass wir keine ausgeprägten Sumpfgebiete. Es gibt so ein paar, aber nicht so krass wie da bei Casnovia. Jedenfalls spaziert da dieses Paar um den Ovital Lake und das ist so 2-3 Kilometer entfernt von der Stelle, wo die Party stattgefunden hat. Also durchaus im Umkreis der Suche, muss man dazu sagen, ne? Also da ist auch, ja, da ist gesucht worden. Es ist nicht überragend weit weg. Es ist allerdings, es hätte nicht auf seinem Heimweg gelegen. Es ist so im Umkreis, aber nicht da, wo er normalerweise hergekommen wäre.
Besteht nicht die Möglichkeit, dass er sich verlaufen hat?
Ja, besteht, aber wie gesagt, noch ist ja nichts passiert. Der See ist auf jeden Fall abgesucht worden. Mehrfach sogar von der Polizei mit Tauchern und auch wieder von Freiwilligen. Doch als dieses Pärchen da am 2. Juli 2005 entlang geht, da sehen sie etwas Komisches. Sie sehen einen menschlichen Körper, der aufrecht im See zu stehen scheint. Und zwar so eine ganz charakteristische Haltung. Der steht quasi aufrecht, der rechte Arm treibt so auf dem Wasser, sodass das Gesicht so in der Armbeuge ruht quasi, weißt du?
Ja, ich habe das Bild tatsächlich gesehen. Also diese nachgestellte 3D-Grafik davon.
Ja.
Also es ist ein sehr markantes Bild tatsächlich. Also dieser, das, so wie du es beschrieben hast, ist es eigentlich wirklich ganz gut. Es wirkt wie so ein Ruhen. Also tatsächlich, als ob jemand sich an seinem Unterarm ablehnen würde sozusagen. Und das halt stehend im Wasser.
Genau. An der Stelle ist der See nicht sonderlich tief, sodass Schultern, Kopf, Nacken, Halspartie quasi aus dem Wasser raus gucken und es einfach wirkt, als ob er da steht und einfach den Kopf so in der Armbeuge ruhen lässt. Den beiden kommt das seltsam vor und sie beobachten die Szenerie eine Zeit lang. Das ist ja auch ein etwas komisches Bild, zumal er auch voll bekleidet ist.
Mhm.
Und ja, wie sie da so gucken und stehen, wirkt der Körper seltsam leblos auf sie, denn der bewegt sich einfach gar nicht. Die Person reagiert auch nicht auf Zurufe und so alarmiert das Pärchen dann die Polizei und der Körper wird geborgen. Und wie sollte es anders sein, stellt man relativ schnell fest, dass es sich da um den verschwundenen Todd Guype handelt, der eben seit 21 Tagen verschwunden ist.
Richtig unheimlich.
Erste Spekulationen gehen von einem Badeunfall aus. Aber warum sollte der nachts auf dem Heimweg in eine ganz andere Richtung gehen und baden? Und warum hätte man ihn dann bei der Suche nicht gefunden? Zumal der See, der auch nicht sonderlich groß ist, eben abgesucht wurde, sogar mit Tauchern. Also der wurde tatsächlich...
Echt, ja?
Ja, ja, also der wurde abgesucht, sehr, sehr gewissenhaft. Also man hat den mehrere Tage lang durchsucht.
Wahnsinn. Also ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es halt nie wirklich möglich ist, sich ein gesamtes Bild zu verschaffen, was so unter Wasser alles vor sich geht.
Ja, aber warte ab.
Okay.
Todd trägt immer noch die Kleidung vom Abend des Verschwindens.
Ja, dann wird er ja schon mal nicht schwimmen gegangen sein.
Natürlich, also wahrscheinlich nicht. Handy und Brieftasche sind in der Hose noch, also nicht verschwunden, nicht geklaut worden. Die Polizei geht davon aus, dass er stark betrunken, unter starkem Alkoholeinfluss irgendwie Bock hatte, schwimmen zu gehen und in Klamotten schwimmen gegangen ist. Die Autopsie zeigt allerdings, dass er 0,12 Promille nur hatte. Das ist nichts. Also der hat vielleicht ein, zwei Bier getrunken.
Hm. Ja, genau.
Und auch alle Leute, die ihn an dem Abend gesehen haben, haben gesagt, dass er einfach ja so gut wie nichts trinkt und ganz, ganz wenig getrunken hat. Zudem findet sich kein Wasser in der Lunge, was ja bei einem Ertrinkungstod eigentlich da wäre. Es gibt das trockene Ertrinken, aber das ist super, super selten. Also, dass er da in Klamotten quasi ohne jeden Alkoholeinfluss ertrunken im Wasser steht, ohne Wasser in der Lunge, ohne wirklich Alkohol im Blut, in einem See, der nicht auf seinem Heimweg liegt und der drei Tage lang massiv abgesucht wurde, mit Tauchern, mit Booten, mit allem Möglichen, ist schon sehr, sehr seltsam. Aber es wird
also
noch...
Also es ist eigentlich komplett abwegig, dass er die ganze Zeit an dieser Stelle war.
Das ist unmöglich. Also, dass er an dieser Stelle...
Das ist unmöglich. Also ja. Auch nicht, dass er irgendwas vorher da... Ein Boot da vorlag oder sowas, was man jetzt nicht gesehen hat. Das ist auch ausgeschlossen, ja?
Ja, das ist ausgeschlossen.
Okay. Aber hätte ja sein können, dass er irgendwie so im Schatten eines Bootes oder sowas da vielleicht die ganze Zeit, ich sag mal, da stand. Aber okay, wenn das nicht möglich ist... Gut, was ist genau trockenes Ertrinken jetzt? Das heißt also, dass dann kein Wasser in der Lunge zu finden ist,
das,
oder wie?
Das kann vorkommen, dass man jetzt so einen Ertrinkungstod hat und dann aber quasi so einen Schock erleidet und der Körper dicht macht, kein Wasser in die Lunge eintritt und man trotzdem ertrinkt. Das kann auch, das ist auch so eine Form von, so eine sehr, sehr spezielle Form vom plötzlichen Kindstod quasi. Das kann, ja. Also es kann auch mit so Säuglingen im Kinderbett passieren. Sehr, sehr selten. Und so kann es dann schon mal sein, dass Leute quasi ertrinken, ohne dass man Wasser in der Lunge findet. Aber bei 99,999% aller Ertrinkungstoten findet man Wasser in der Lunge, weil die eben bis zum Schluss versuchen zu atmen und dann unter Wasser eben nur noch Wasser einatmen. Wir hatten darüber gesprochen in der Folge Festival, wo die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde, wo dann auch ein Ertrinkungstod postuliert wurde und auch da war kein Wasser in der Lunge. Also auch da sah es so aus, als ob da irgendwas anderes passiert ist.
Hm.
Aber es wird noch mysteriöser, also das ist jetzt nicht irgendwie, wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Der Gerichtsmediziner trägt jedenfalls im Feld Todesursache erstmal Todesursache unbekannt ein, denn er kann nichts feststellen.
Mhm.
Nur wie gesagt, es ist kein Wasser in der Lunge und die Frage ist, warum hätte er in den See gehen sollen und wo war er in diesen 3 Tagen, als der See abgesucht wurde? Hätte sich die Leiche da im Wasser befunden, hätte man sie ja finden müssen, unter Wasser okay, aber Wie wäre sie dann, wenn sie unter Wasser war vorher, wie wäre sie dann so drapiert worden da am Ufer? Dazu kommt dann später noch was anderes und darauf gehen wir jetzt also ein. Also die Leiche wirkt auch für eine Wasserleiche, ist sie auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Ne? Also wenn jetzt eine Leiche mehrere Tage Wasser liegt, dann quillt die auf, dann wird die so seifig, dann beginnt die Haut so sich aufzulösen und abzulösen. Das alles zeigt Todd Guypes Leiche nicht.
Okay.
Der Fall bleibt jetzt einige Jahre ungeklärt, bis ins Jahr 2009. Also es ist insgesamt ein Cold Case, aber im 2009 kommt nochmal so ein bisschen Bewegung rein. Da gibt es einen internationalen Pathologenkongress und verschiedene Gerichtsmediziner aus ganz Amerika, die besprechen Fälle, die ihnen im Kopf geblieben sind und die mysteriös sind. Und auch der Gerichtsmediziner, der den Fall Todd Geib untersucht hat, nimmt an dieser Konferenz teil. Und es gibt da einen weiteren Gerichtsmediziner, der als absolute Koryphäe so im Bereich Kriminologie gilt. Und an den wird jetzt dieser Fall herangetragen. Man möchte so ein bisschen seine Expertise haben und möchte wissen, was er dazu sagt. Der geht das alles durch und der geht sofort von einem Tötungsdelikt aus. Denn er sagt, alles, was er lesen kann in diesem Obduktionsbericht, deutet darauf hin, dass Todd Geib zum Zeitpunkt des Auffindens maximal 3, eher 2 Tage erst tot war.
Oh, okay.
Das heißt, wir haben einen Zeitraum von 18 Tagen, 19 Tagen, also knapp 3 Wochen, über den wir keine Aussage treffen können, wo er verschwunden war, obwohl nach ihm gesucht wurde, also wo er vielleicht sich entweder irgendwo versteckt gehalten hat oder irgendwo gefangen gehalten wurde. Ich tendiere zum gefangen gehalten wurden. Dazu kommen wir später noch, warum ich dazu tendiere.
Ja.
Er kann also nicht an diesem Abend irgendwie spontan baden gegangen und ertrunken sein, denn seine Leiche war noch sehr, sehr frisch, als sie gefunden wurde. Und sie kann auch keine 2 oder 3 Tage, also so lange wie er tot war, im Orbiter Lake gestanden haben, denn dann wäre sie schon früher gefunden worden.
Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass eine Leiche 3 Wochen so in so einer Position bleiben kann.
Ja, das ist auch absoluter Unsinn, ja.
Ja.
In seinem Blut findet man ein starkes Antidepressivum, das ihm nie verschrieben wurde und seine Familie sagt, dass er auch nichts genommen hat, dass er keine Probleme hatte. Und solche Mittel können auch verwendet werden, um Leute ruhig zu stellen. Da sind wir wieder bei, er wurde möglicherweise 3 Wochen lang festgehalten. Psychische Probleme hatte er auch nicht, also wie gesagt, er war... Der stand einfach mitten im Leben, der war kerngesund, also sowohl körperlich als auch geistig. Es werden dann Tests mit Schweinefleisch gemacht, denn das weißt du höchstwahrscheinlich, ihr da draußen wisst das höchstwahrscheinlich auch. Schweinefleisch und auch Schweinehaut sind dem menschlichen Körper relativ ähnlich. Also wenn man zum Beispiel ballistische Tests macht, also Waffentests, ob das jetzt mit Hieb, Stichwaffen, Schusswaffen oder was auch immer ist, dann werden gerne Schweine benutzt, weil einfach deren Körper sich sehr, sehr ähnlich zu unseren verhalten. Wenn du beispielsweise gucken willst, was für eine Wirkung irgendeine Stichwaffe auf einen Menschen haben kann, dann wird das gerne an so Schweineschwarte, Schweinehaut getestet. Tätowierer üben auf Schweinehaut auch das Tätowieren, weil die Farbe sich eben relativ ähnlich verhält wie auf Menschenhaut. Und so werden hier eben auch Schweine benutzt, um zu testen, wie die Verwesung in so einem See denn ist. Die werden mit Stoff bedeckt, um das Angekleidetsein zu simulieren. Also er trug ja seine Kleidung. Und nach bereits 24 Stunden waren die sehr, sehr stark von Parasiten und Bakterien aus dem Wasser befallen, die das Fleisch freigesetzt haben, also die Haut schon abgetragen haben. Und nach 3 Wochen,
krass.
Und nach 3 Wochen war das Fleisch sehr, sehr stark zersetzt, bis auf die Knochen. Und an seiner Leiche war eben nichts zu erkennen, sodass man davon ausgehen muss, dass die Leiche eben unter 24 Stunden im See war.
Aha.
Ja, also wir behalten im Hinterkopf, er war insgesamt 3 Wochen verschwunden, zum Auffindezeitpunkt 2, maximal 3 Tage tot, aber maximal 24 Stunden eher drunter im Wasser und hatte eben Antidepressiva im Körper, die eben auch zum Ruhigstellen verwendet werden kann. Also der hat da also nicht tagelang oder wochenlang im See getrieben und ist dann da nicht irgendwie einfach zur falschen Zeit gefunden worden. Da ist auf jeden Fall etwas größeres Mysterium. Todesursachen, ja, kann man nicht mehr feststellen. Zu dem Zeitpunkt war die Leiche natürlich auch schon verwest, da war nichts mehr zu machen. Handy und Kreditkarte wurden nach dem Tod nicht mehr verwendet. Die waren dann ja später auch bei der Leiche zu finden. Aber man kann halt davon ausgehen, dass wer auch immer ihn da eventuell gefangen hat, dem war nicht daran gelegen, irgendwie Raub zu begehen oder Geld abzuheben oder so. Der hatte andere Intentionen.
Sag nochmal bitte, an diesem besagten 2. Juli, um wie viel Uhr ungefähr hat dieses Pärchen ihn da gesehen?
Zur Mittagszeit, so gegen 10, 11 Uhr.
Okay, zur Mittagszeit. Das bedeutet, dass er vermutlich, also ungefähr zur Mittagszeit am Vortag dort platziert wurde. Oder vielleicht irgendwie früher, vielleicht
also,
am Abend oder sowas.
Ja, also maximal,
ne? am Mittag des Vortages.
Wahrscheinlich eher zum Abend oder im Laufe der Nacht. Also man kann halt einfach nur sagen, man weiß nicht, wie lange die Leiche im Wasser war. Man kann halt nur sagen, keinesfalls länger als 24 Stunden. Aber das, ja, aber das kann ja halt auch 12 Stunden heißen, das kann 18 Stunden.
Ja, ja, klar, so gut das. Aber das ist ja mal spannend, auf jeden Fall, um so ein kleines Zeitfenster zu gewinnen. Und darüber hinaus kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass es möglich ist, eine Leiche so zu platzieren, die dann auch die ganze Zeit so bleibt.
Ja.
Also das halte ich fast für einen Zufall, dass er da, wie gesagt, den Arm da irgendwie auf dem Wasserbett liegend hatte und seine Stirn dann irgendwie drauf lag.
Warum die Leiche so platziert wurde, das ist, also sie ist ja offensichtlich drapiert worden, ne? Das ist ja auch keine natürliche Haltung.
Nee, das ist keine natürliche Haltung, aber ich glaube nicht, dass eine Leiche einfach so 24 Stunden oder weniger so bleibt. Ich denke, die muss auch eigentlich in sich zusammenfallen oder was?
Nee, also die Leiche an sich hat ja Auftrieb, so, ne? Da ist ja...
Ach so, und vielleicht durch die Leichenstarre war es so, dass es dann wirklich auch
die Leichenstarre löst sich
quasi
nach einer,
hielt.
Die Leichenstarre löst sich dann nach einer gewissen Zeit wieder.
Ah, die löst sich nach einer gewissen Zeit wieder.
Genau, also die wird da nicht mehr da gewesen sein, aber die hat im Wasser halt einen gewissen Auftrieb und es wurde eine Stelle gewählt, die keine Strömung hat. Also, dass man gucken konnte, okay, wenn ich jetzt irgendwas drapiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so bleibt, relativ hoch, weil die Strömung es nicht zerstören kann. Also wer auch immer das da gemacht hat, der hat sich da auf jeden Fall auch bei der Stelle was gedacht. Ne?
Das auf alle Fälle, ja.
Ja, das ist so der Fall Todd Geib. Ne? Also man kann, und da ist es die Zwickmühle, in der wir bis heute stecken, man kann keine Todesursache feststellen, man kann halt einfach nur davon ausgehen, dass die offizielle Lesart der Polizei, dass er dann nach der Party einfach mal schwimmen gehen wollte und dabei ertrunken ist, die kann nicht stimmen. Und man hat halt keine Antwort für diese 18, 19 Tage, die er einfach weg war. Und was wir wissen, deutet eher auf eine Gefangenschaft hin, als auf ein freiwilliges Wegbleiben beziehungsweise ein sich Verstecken. Und dann ist halt die Frage, wer und warum sollte ihn irgendwie versteckt haben? Also was könnte dahinter stecken?
Gibt es denn irgendwelche Hinweise auf eine Gefangenschaft? Also beispielsweise Blessuren oder sowas an den Handgelenken, die darauf hindeuten könnten, dass er gefesselt wurde oder irgendwelche anderen Verletzungen?
Blessuren an den Handgelenken oder Fesselspuren hatte er nicht. Die bräuchte er aber auch nicht, wenn er mit irgendwelchen Drogen ruhig gestellt werden würde. Also sowas wie, weiß ich nicht, Ketamin beispielsweise. Da machst du halt auch nichts mehr. Das ist so ein Pferdeberuhigungsmittel. Ich weiß nicht, was für Antidepressiva er bekommen hat, aber da gibt es auch durchaus Hämmer, die dich relativ ruhig stellen. Da muss man jemanden nicht fesseln. Also das ist bei mir auf der Arbeit beispielsweise so, dass bestimmte Medikamente als freiheitsentziehende Maßnahmen gelten. Also deren Einsatz müssten wir uns vom Betreuungsgericht erlauben lassen, weil das Leute eben ruhig stellt. Ne? So, und das ist, das schränkt die in ihrer Freiheit ein. Und also da siehst du ja schon, was für eine Potenz die haben. Ne? Damit kannst du halt auch so einen Todd Geib einfach mal 2-3 Wochen ruhig stellen. Da musst du den halt nicht fesseln. Was es natürlich für, ja, was es für Hinweise darauf gibt, dass der irgendwo gewesen ist, ist natürlich, dass der immer noch die gleiche Kleidung getragen hat wie am Partyabend, die auch jetzt nicht irgendwie beschädigt war oder so. Ne? Das heißt, der hat jetzt nicht 2 Wochen im Wald gewohnt oder so. Da wäre er ja auch gefunden worden.
Jetzt hast du eben gesagt, dass in Casnovia 20 Leute leben.
300 aber in Casnovia insgesamt, aber in diesem, da wo die Party war, das ist quasi so ein Außenbezirk von Casnovia, da leben so 20.
So, und er wurde im Umkreis von 2-3 Kilometern gefunden.
Ja.
Ja? Weil dieser Lake dort liegt, Auvetal. Dann könnte man doch eigentlich relativ leicht losziehen und gucken, welche Leute dort leben und was die in der Zwischenzeit getrieben haben.
Das hat man möglicherweise auch getan, ja, aber das, keine Ahnung, das heißt ja nicht unbedingt, dass die automatisch verdächtig sind. Also die können ja auch eine ganz gute Story sich zurechtgebogen haben. Ne? Also wie gesagt, ich weiß, dass beispielsweise Scheunen durchsucht wurden oder auch sowas wie so Blockhütten, diese so Ferienhäuser, aber die werden jetzt natürlich keine Häuser und Wohnungen durchsucht haben, als er verschwunden war, weil man hatte ja keine Handhabe, da jetzt irgendwie bei Leuten aufzulaufen und deren Haus zu durchsuchen. Ne?
Also ich glaube, dass der Täter, und ich gehe auch von einem Täter aus, auf der Party gewesen ist. Also wäre jetzt dann meine zweite Frage, weißt du oder weiß man, oder weiß nicht, ob du da Infos zu finden konntest, ob halt irgendwelche Leute, Partygäste generell auch nochmal untersucht wurden?
Das weiß ich nicht, nee. Zumal, wie gesagt, auch diese Party ja wohl auch eine ziemliche Abschussparty war. Also alle Partygänger wurden befragt. So, das weiß ich. Aber wie gesagt, viele konnten sich nicht daran erinnern, dass er die Party irgendwann verlassen hat. Es ist diese Kontroverse, war er an der Schlägerei beteiligt, ja oder nein, weiß man halt nicht. Man weiß halt nur, dass er eh nicht lange bleiben wollte, weil seine Freundin auch nicht dabei war und er eigentlich Bock hatte, schon irgendwie möglichst früh wieder zu ihr zurückzukommen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass er irgendwelchen Stress angefangen hat. Ne? Der hat vielleicht ein, zwei Bier getrunken. Der wird wahrscheinlich auch keine Frauen da irgendwie blöd angegraben haben, weil der eben vergeben war, streng christlich und auch jemand war, der offensichtlich ja dem sehr an diesen Werten, Beziehungen und Treue und so weiter lag. Ne? Also ich glaube nicht, dass er da irgendwem dumm gekommen ist. Der hat sich vielleicht in so eine Schlägerei maximal eingemischt, um irgendwie zu helfen, aber es ist da niemandem irgendwas aufgefallen und es gibt auch niemanden, mit dem er jetzt irgendwie erkennbare oder bekannte Probleme gehabt hätte, sodass man jetzt sagen könnte, ja, da waren auch Leute auf der Party, die ihn nicht mochten oder so. Ne? Es gibt einen anderen, Es gibt einen anderen Fall, der spielt auch so ein bisschen in dieser Liga, zu dem werden wir noch kommen. Da geht es allerdings darum, dass der junge Mann, der stirbt, Afroamerikaner ist und da gab es auch auf so einer Party, die er besucht hat, Streit. Und da weiß man zumindest, auch wenn da niemand war, mit dem er per se Streit hatte, dass da Leute waren, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt haben. Aber das ist ja hier bei Todd Guy zum Beispiel nicht der Fall. Ne? Und ja, aufgrund dieser einfach nicht erkennbaren Motivlage sind wir dann da eben bei den Smiley-Face-Killern. Und ich will das mal kurz zusammenfassen.
Jetzt, genau, das würde mich jetzt mal interessieren, wo wir da jetzt ein Smiley genau finden.
Das ist nicht offiziell, aber am Orbital Lake ist wohl einer ans Ufer gesprayt worden. Also das ist halt auch bestätigt, aber da haben dann die Ermittlungsbehörden gesagt, ja, das ist halt ein Smiley. Smileys gibt es halt überall und das stimmt ja. Deswegen,
Deswegen
ist diese Theorie ja auch so umstritten, weil Smileys halt, das ist wahrscheinlich das Einfachste, was jeder Mensch sprayen kann, zwei Punkte und so ein Grinsen. Ne? Hm. Und deswegen ist die Identität oder das Vorhandensein von so einem Smiley kein Beweis. Aber ich will ganz kurz, ich habe so eine Zusammenfassung mir rausgeschrieben, einfach nur um dieses Phänomen Smiley-Face-Killers kurz mal in wenigen Sätzen zu beschreiben.
Ja.
Also eine umstrittene Theorie, wie gesagt, die besagt, dass eine Gruppe von Tätern in den USA für eine Reihe von Todesfällen junger Männer verantwortlich sein soll. Die Theorie wurde in den 2000ern populär, hauptsächlich durch die Arbeiten eines Forschers und Autors, Christian Gerhardsreiter, der eben vermutet, dass es sich da um eine organisierte Gruppe von Mördern handelt, die sich im Internet irgendwie absprechen. Also ähnlich wie die Incels eben in so Chaträumen und so weiter. Die Theorie besagt, dass in der Nähe von Leichen junger Männer, die meist durch Ertrinken oder zumindest in Zusammenhang mit Seen oder Flüssen gefunden wurden, Graffito von Smileys in der Nähe entdeckt wurden. Eben ein symbolisches Zeichen, um die Taten zu markieren, die Ermittlungsbehörden zu provozieren. Die Opfer sind immer junge Männer, die irgendwie im Rahmen von einer Party oder zumindest dem Konsum von Alkohol verschwinden. Immer. Also Disco, Party, irgendwas. Und es sind immer junge Männer, die, wie gesagt, mitten im Leben stehen, eher erfolgreich, eher beliebt sind. Und es wird spekuliert, dass diese Morde irgendwie ritualistisch veranlagt sind. Also dass da diese Gruppe das ja irgendwie bestimmten Ritualen folgt und deswegen die auch erstmal eine Zeit lang gefangen gehalten werden. Manche Leichen werden auch einfach nicht gefunden. Ja, die Theorie, wie gesagt, die Kritik daran ist natürlich, dass man einfach sagen kann, okay, manche Leute wollen offensichtlich einfach hinter jedem Mysterium ausgerechnet immer eine Verschwörung sehen und ein Smiley besagt halt nichts. Ne? So, also es ist durchaus
erwischt.
Es ist durchaus eine Theorie, die man angreifen kann. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber du kennst meinen True Crime Aluhut. Du weißt genau, das ist so eine Theorie, die ich natürlich total spannend finde und die ich auch nicht abwegig finde.
Nee, ich finde die auch nicht abwegig und ja, wir beide wollen sowas auch, keine Frage. Ich glaube trotzdem ist ja diese vermeintliche Smiley-Face-Killer-Gruppe keine zentral gesteuerte Organisation, sondern wenn, dann reden wir hier von einer Art Ideologie. Ansonsten würde es ja bedeuten, dass Mitglieder dieser Gruppe irgendwie in Casnovia leben.
Es ist möglich.
Es ist schon möglich, aber dann ist es dennoch ein riesiger Zufall, dass sie genau an diesem Abend Todd Guybe angetroffen haben oder erwischt haben. Oder ausgeguckt haben. Es kann natürlich auch sein, theoretisch ist es möglich, die waren auf der Party, haben überlegt, okay, wen schnappen wir uns jetzt und dann war er dann zufälligerweise da.
Oder das war schon lange geplant, das war ja quasi die Party des Jahres. Ne? Also der kann ja schon lange als Opfer festgestanden haben und es waren ja nicht nur Leute aus Casnovia da, sondern aus dem ganzen Umkreis. Also wir sprechen jetzt hier schon von einem relativ großen Einzugsgebiet, vielleicht, weiß ich nicht, 40, 50 Meilen. Und dass da vielleicht jemand ist, der diese Ideologie kennt oder der nahesteht, ist durchaus möglich. Und vielleicht war Todd eben kein Zufallsopfer, sondern jemand, auf den man schon lange ein Auge geworfen hatte. Oder er war halt ein Zufallsopfer. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Smiley-Face-Killer existieren, es kann natürlich auch eine zentral gesteuerte Sache sein. Es muss keine Ideologie sein, das weiß man halt nicht. Es kann schon sein, dass es da irgendwo jemanden gibt, der das irgendwie steuert und vorgibt. Ich will nur kurz das Ausmaß mal irgendwie so in den Raum werfen. Also wenn das so stimmen sollte, die Fälle, die jetzt so grob von den Ermittlern da subsumiert werden, wo man sagt, das könnten Smiley-Face-Morde sein, sind circa 45.
Wow, okay.
Zwischen 1995 und 2010.
Wow, das sind echt viele.
Ja, und das ist schon einiges, ne? Und wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, ne? Also ich finde halt diese Vorgehensweise auch so geplant. Klar kann Todd mit irgendwem auf der Party Streit gehabt haben, das war ja dein Einwurf vom Anfang. Und derjenige hat ihn dann auf dem Nachhauseweg geschnappt und hat dann diese Rechnungen ausgetragen, die man auf der Party irgendwie... Aber warum hält man jemanden dann fast 3 Wochen gefangen, setzt den unter Drogen, die musst du ja auch erstmal haben, und trapierst den dann so, weißt du? Also was, das ist ja, ja, ja. Das ist ja so, das ist ja, das geht ja viel mehr über so eine Ad-hoc-Streithandlung hinaus. Das ist ja wirklich was Geplantes. Ja,
das ist das Problem dabei, ne? Ich hätte ansonsten gesagt, wenn halt dieser eine Aspekt nicht gewesen wäre, dass er halt wahrscheinlich maximal 3 Tage tot war zum Zeitpunkt des Fundes der Leiche, hätte ich ansonsten gesagt, okay, es gab jetzt in irgendeiner, vielleicht auch ein versehentlicher Mord oder wie auch immer, durch eine Streitigkeit, durch eine weitere Schlägerei oder sowas entstanden. Und dann hat irgendjemand von dort, du hast ja gesagt, so am Dorf hilft man sich, 1500 freiwillige Helfer, die das ganze Feld durchstöbert haben, dann hätte ich mir halt vorstellen können, dass halt der oder die Täterin einfach die Leiche so lange versteckt hat und dann einfach den richtigen Zeitpunkt abgewartet hat. So eine Person bekommt ja auch mit, wenn die Taucher im See unterwegs sind, weil es eben am Dorf ist und jeder über alles oder sich informiert und das sozusagen per Flurfunk dann schnell weiterträgt. Und so hätte ich mir halt vorstellen können, dass so eine Person halt die Leiche möglicherweise extra genau danach erst platziert hat, zu einem günstigen Zeitpunkt und einfach 21 Tage warten musste, bis sich eben dieser Zeitpunkt sich ergeben hat. Aber wir haben halt das Problem mit den 3 Tagen und deswegen haut diese Theorie nicht hin.
Genau, also ich wäre voll bei dir. Das ist total logisch, was du erzählst, ne? Dass man vielleicht auch 3 Wochen warten musste, weil sonst das Risiko, erwischt zu werden, total groß war, weil man halt jeden Tag damit rechnen musste, es sind Suchtruppen unterwegs.
Genau, dann aber, lieber mithelfen und genau, irgendwie das Sumpfgebiet durchstöbern und so.
Ja. Vollkommen logisch, aber dann fehlt uns halt einfach so viel anderes. Es ist so viel Ungereimtes dabei.
Genau, es ist einfach total schwierig, jetzt sich zu überlegen, was passiert sein könnte. Vor allem, weil uns Hinweise fehlen, was möglicherweise 21 Tage lang passiert ist mit ihm oder wo er sich befunden hat, was sie mit ihm angestellt haben. Das Einzige, was wir wirklich als weiteren Hinweis quasi finden, das sind diese Antidepressiva in seinem Blut. Wo man sagen kann, okay, die wurden ihm wahrscheinlich in dieser Zeit verabreicht.
Ja, genau, die müssen ihm in der Zeit verabreicht worden sein. Es gibt leider auch keine große Spekulationsgrundlage, weil es eben in seinem Umfeld keine Gründe, keine Motivlage gibt. Also auch sein Umfeld konnte nichts dazu sagen, wer vielleicht ein Motiv haben könnte, ihm was anzutun. Das alles macht es ja so mysteriös. Wir haben kein.
Deswegen ist er ja auch das perfekte willkürliche Opfer, ne?
Also, ja, genau.
Wo man sagen kann, okay, er passt eher in dieses Smiley-Face, in diese Zielgruppe sozusagen, dieser Verbindung. Und weiß ich nicht, deswegen ergibt das dann schon eher Sinn, ne?
Ja, also es gibt, wie gesagt, keine Spekulationsgrundlage. Es ist ein Fall, der in eine Sackgasse führt, aber der an sich so spannend ist, ne, weil einfach so viele Fragen offen sind. Wer entführt einen jungen 22-jährigen Mann auf dem Nachhauseweg aus einem Sumpfgebiet? Wer stellt den dann fast 3 Wochen lang mit Antidepressiva kalt, um ihn dann wie auch immer zu töten? Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Und in einem See zu trapieren, wo er dann aufgefunden wird und ja wahrscheinlich auch erst kurz darin zu finden war. Wer tut das und warum tut er das? Bei jemandem, der niemandem was getan hat, der keine Feinde hatte. Und das ist jetzt dann wieder der Punkt, wo ich die Community aufrufen muss, ihre inneren Sherlocks rauszuholen und vielleicht auch einfach mal Theorien zu posten. ballert uns die Kommentarspalte zu diesem Fall, schreibt PNs, macht, was ihr wollt, aber lasst uns an eurer Meinung teilhaben. Ich bin übertrieben gespannt, was da rauskommt. Generell, wenn ihr irgendwie uns ein bisschen unterstützen wollt, liked Beiträge, kommentiert unter Beiträgen, tut irgendwie alles, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen, dass wir ein bisschen sichtbarer werden für Leute, die uns nicht folgen, um uns ein bisschen zu helfen, zu wachsen, wenn ihr das gerne möchtet. Und empfehlt uns anderen True Crime interessierten Leuten. Und wenn ihr einfach zuhört und kein Teil der Community seid, Asche über euer Haupt, schämt euch. Knecht Ruprecht kommt zu Weihnachten aus dem Sack, werdet Teil der Community. Folgt uns bitte, helft uns ein bisschen zu wachsen. Und ja, spekuliert hier gerne mit uns.
Abschließend noch vielleicht zwei Gedankengänge meinerseits, die euch vielleicht anregen können, eigene Theorien zu erzeugen. Mir fehlt so ein bisschen jetzt auch der Cousin bei der ganzen Geschichte. Ich frage mich, was es mit ihm so auf sich hat, wo er jetzt genau war während der Party, danach und so weiter und so fort. Er ist sozusagen relativ schnell jetzt bei deiner Erzählung in Vergessenheit geraten und ebenso auch seine Freundin. Sodass jetzt ganz wild, aber trotzdem eine mögliche Theorie meinerseits auch darin besteht, dass die beiden sich einfach verliebt haben, ihn entführt haben und vielleicht erst nicht wussten, wohin mit ihnen und dann dementsprechend vielleicht sich dann doch für einen Mord entschieden haben, um ihr eigenes Glück zu finden.
Plot-Twist des Jahrtausends wäre das auf jeden Fall, dass die ihn in der Nacht des Verschwindens doch abgeholt haben und der wurde die ganze Zeit in seinem eigenen Haus gefangen gehalten, vom Cousin unter Drogen gesetzt und dann in diesem See abgedampft, aus welchen Gründen auch immer. Ja, zu dem Verhältnis der beiden kann ich nichts sagen, also auch des Cousins zu ihm, man weiß halt nur, die haben zusammen gewohnt, der war auch Teil dieser Party, aber der ist halt im Dunkeln geblieben in meiner Erzählung, weil er auch in der Berichterstattung im Dunkeln geblieben ist. Ich kann da wirklich gar nichts sagen, diese Spekulationen hinsichtlich einer möglichen Romanze zwischen ihm und Todds Freundin, die hat halt genauso viel Substanz wie jede andere Spekulation. Ne? Also der Informationslage folgend, die wir haben, hätte es auch sein können, dass, weiß ich nicht, der Papst notlanden musste und die Schweizer Garde Todd entführt hat. So, keine Ahnung, es ist halt alles drin. Ne?
Ich würde sagen, es ist am zweitwahrscheinlichsten nach meiner Geschichte.
Ich finde auch, dass das unfassbar wahrscheinlich ist, ja.
Ja, okay, wir kommen hier leider nicht weiter. Leute, erzählt mal, was ihr so meint, was ihr für realistisch haltet. Oder waren es doch Aliens? Was ist hier los?
Ja, lasst uns bitte an euren Gedanken teilhaben. Das würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Leute kennt, die True Crime begeistert sind, dann macht mal ein bisschen Werbung für uns, rührt die Werbetrommel, bewertet uns gerne in der App eurer Wahl. Das könnt ihr gerne tun, uns ein bisschen da unterstützen. Und wenn ihr mal in einer anderen App reinhören wollt, wenn ihr Spotify-Kunden seid und ihr möchtet mal bei Podimo beispielsweise reinhören, es gibt bei uns in den Highlights auf Instagram das Highlight Podimo, da findet ihr so einen Link, da könnt ihr 30 Tage über unseren Code quasi kostenlos das Ganze testen, unterstützt uns ein bisschen damit, da kommt dann so ein kleiner Obolus bei uns in die Kasse. Das könnt ihr natürlich auch tun, indem ihr mal bei Ko-fi was spendet, wenn ihr das denn möchtet. Oder indem ihr Merch kauft. Wir haben eingangs erwähnt, dass wir qualitativ sehr coolen und auch sehr hochwertigen Merch haben. Auch schon für Stockbrot und Dosenbier, unser Nebenprojekt. Guckt da mal rein. Und
wenn ihr was ganz anderes rühren wollt, Leute, rührt doch mal ein bisschen Holy. Denn auch das lohnt sich, definitiv da mal reinzuschauen. Schmeckt hervorragend. Das gibt richtig, richtig coole Sorten und man bekommt sogar einen kleinen Rabatt, wenn man das über uns holt. Fabian, wie ist der Code?
Ja, Blutrausch oder Blutrausch 10. Blutrausch für den Rabatt für Neukunden 5%, nein, 5 Euro so und Blutrausch 10, das sind 10% für Bestandskunden. Lohnt sich wirklich. Ich liebe Holy. Und ja, am meisten unterstützt ihr uns natürlich, wenn ihr uns einfach zuhört oder uns live seht. Beispielsweise am 22. im Siegener Open-Air-Kino, Ende des Jahres bei der Krombacher Brauerei oder im November in Hamburg. Das ist, glaubt mir, das sind alles sehr, sehr geile Locations. Hat alles was für sich und weil es ein paar Mal gefragt wurde, jede Show verfolgt einen anderen Fall. Also ihr könnt uns durchaus auch mehrfach sehen und seht dann nicht immer das Gleiche. Was da passiert, wissen wir im Vorfeld selber nicht. Es ist genau wie eine Aufnahme hier. Alles ist improvisiert quasi. Ich weiß immer nur, welchen Fall ich mitbringe. Was passiert, kann man im Vorfeld nicht sagen.
Und ich weiß nie irgendwas.
Hast du, ist halt so. Hast du eine Dating-Geschichte, die du erzählen möchtest? Irgendein Dating-Fail?
Nee.
Ich hab ein Dating-Fail.
Ich war jetzt so im Fall, also da kann ich, fällt mir kein Fail mehr ein.
Ich habe ein Dating-Fail von dir, aber ich werde es nicht erzählen.
Ein Dating, das erzählst du mir bitte nach der Sendung.
Ja, auf jeden Fall.
Nach der Sendung, ja, okay. Alles klar. Nee, habe ich nicht. Hast du was? Hast du ein Dating-Fail, noch ein weiteres?
Ja, also keine Ahnung. Ich habe ja schon eins erzählt und dann viele haben geschrieben, dass sie Leute getroffen haben, die einfach restlos besoffen waren beim Date. Das stelle ich mir auch sehr, sehr lustig vor. Oder dass Leute einfach natürlich sehr, sehr, weiß ich nicht, in Natura einfach sehr, sehr unangenehm und sehr aufdringlich waren, was sie vorher ganz gut verdecken konnten. Das ist natürlich auch so der Klassiker. Oder falsche Fotos benutzt haben, um zu ködern im Vorfeld. Das ist natürlich also nicht gefilterte, sondern wirklich falsche. Das ist schon hart. Ja, ich habe so eine Dating-Fail-Geschichte, wo ich nicht weiß, ob ich die erzählen kann. Die ist relativ witzig, aber die ist schon sehr...
Besser nicht.
Nee, ne?
Besser nicht. Nee, also wenn das unklar ist. Weißt du, bei einem Live-Abend kann man das vielleicht ein bisschen mehr eingrenzen, mit wie vielen Menschen man so diese Info teilt, aber so, es ist ja auch wiederhörbar, auch in einem Monat oder so ist die Folge also, online die ist, oder so. Deswegen würde ich es lieber nicht machen.
Die ist jetzt nicht irgendwie pikant oder so, ne? Aber die ist einfach unfassbar schräg und ich weiß nicht, ob ich das den Leuten zumuten möchte. So, das ist, ja.
Nee. Nee, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
Ja, das ist eher so ein Stockbrot-Ding. Ich finde, da sind wir so in einem kleineren Kreis, da sind wir so unter uns auch.
Ja, genau, finde ich auch. Da kann man eher mal so ein bisschen so Sachen raushauen. Das denke ich auch. Hast du dann irgendwie One Love dabei oder ein Dislike? Oder? Ich habe ja, seitdem das Flo neulich in der Folge gesagt habe, hat total ein schlechtes Gewissen, Dinge nicht zu mögen, weil ich mir denke, oh, Dislike, das ist so ein negatives Karma. Weißt du, man sollte versuchen, immer nur das Positive zu sehen mäßig. Und deswegen versuche ich jetzt auch Dislikes abzuschalten, aber jetzt hatte ich noch irgendwas die Tage, wo ich dachte, hey, ne, weißt du, es ist einfach ein scheiß Dislike, man kann es nicht anders sagen.
Ich habe kein Dislike und auch kein One Love, aber ich habe einen Track der Woche dabei.
Cool, dann, Max, ich habe einen One Love dabei, dann hau du auch den Track raus und dann komme ich mit meinem One Love zum Schluss.
Ja, und zwar von ganz old school Track, habe ich jetzt durch Zufall nochmal gehört. Von Loop Troop, das ist eine dänische Hip-Hop-Kombo, die sind ziemlich oldschool und die sind so ein bisschen so Reggae-orientiert, also ich glaube so skandinavischer Hip-Hop, Super Psy beispielsweise, die ich auch ziemlich geil finde und auch Loop Troop, die haben so relativ starke so Reggae-Einflüsse. Dieses Lied heißt Looking for Love und ich hatte es ganz vergessen, es war mal eine Zeit lang mein absolutes Lieblingslied und es ist jetzt irgendwie so durch Zufall nochmal so mir auf die Ohren geschaffelt worden im Bus und ich hatte instant einfach so gute Laune, als das kam, weil mich das wieder so mitgenommen hat in diese Zeit, wo es mir hoch und runter lief bei mir. Hat mir so gute Laune gemacht, das ja, ist mein Track der Woche auf jeden Fall.
Ja, geil. Das passt eigentlich ganz gut zu meinem One Love, denn bei mir wird es auch so ein bisschen retro-perspektivisch. Ein junger Mensch hat mich neulich gefragt, welche Games wir so früher gespielt haben am Handy. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, Snake. Und so kam es, dass ich jetzt quasi wieder so eine Snake-App an meinem Handy habe, was total geil ist, weil du kannst halt zwischen diesen verschiedenen Nokia-Geräten switchen, die du dann so als Ding siehst, so als Overlayer. Und ich jetzt immer wieder zwischendurch Snake spiele. Snake 97, mega gutes Spiel. Wenn nicht sogar das Beste aller Zeiten.
Ja, ich hatte nie ein Nokia-Handy. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass ich irgendwie immer so, ich hatte nie so diese klassischen Handys, die jeder hatte. Ich hatte immer so außergewöhnliche Handys.
Du hattest das Panasonic.
Ich hatte dieses Panasonic. Ja, ich hatte mehrfach Panasonic tatsächlich, ja. Ja, keine Ahnung. Deswegen hatte ich dann auch nie so die Games, die jeder zocken konnte. Aber retrospektive Games, ich habe mir tatsächlich neulich irgendwann aufs Handy so einen Tetris-Emulator geladen und habe dann einfach nochmal einen ganzen Tag lang Tetris gedaddelt. Das war auch sehr, sehr cool. Ja. Auch einfach ein unglaublich geiles und simples Spiel einfach.
Ja, Tetris ist auch genial. Also deswegen Tetris und Snake finde ich wirklich gut. Ja, mein erstes Handy war ein Bosch, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, ne?
Mein erstes Handy war ein Siemens S10D, das ist so ein grauer Backstein gewesen mit so einer ausziehbaren Antenne.
Geil, eine Antenne hätte ich gerne am Handy, ich finde das hat was.
Das war so ein Ding, was du auch einfach als Selbstverteidigungstool nehmen konntest, weil es einfach so riesig war.
Ja, oder als Requisit, um dich am Rücken zu kratzen oder sowas.
Ja, ja, ja. Das war ein krasses Teil. Das habe ich von meinem Vater geerbt quasi. Er hat das beruflich bekommen und hat das einfach nicht gebraucht. Und ja, hat mir gute Dienste geleistet, aber hat mir auch einen sehr, sehr peinlichen Moment beschert, weil mein Vater halt noch, der hatte, als ich das bekommen habe, hatte der so Nummern natürlich drin gespeichert, so aus, also seine Leute quasi, ne? Mhm. Und dann war da die erste Nummer, die gespeichert war, war die beste Freundin von meiner Mutter. Das war dann, die war dann automatisch auf einer Schnellwahltaste gespeichert, weil die einfach so zugewiesen war, keine Ahnung. Und als ich das dann bekommen habe, wusste ich noch nicht, wie man die Nummern ändert. Und dann habe ich irgendwie so 3-4 Mal nachts aus der Disco so Hosentaschenanrufe bei, dann Schnellwahltaste bei ihr gestartet. Und dann hat die mich irgendwann so voll unangenehm zur Seite genommen bei meinen Eltern und meinte, ich müsste aufhören, sie nachts anzurufen. Das wäre okay, wenn ich was von ihr wollte, aber ich sollte nicht mehr anrufen. Ich dachte nur so, was ist passiert so?
So, jetzt kommt es nämlich doch noch raus mit deiner Date-Geschichte, Fabian.
Ja, das
ist kurz davor, die Wahrheit zu erfahren.
Ja, das ist mir gerade wieder so eingefallen, weil das einfach so absurd war. Ich weiß noch, wie ich da stand und dachte, was passiert hier gerade? So, denkst du das wirklich? Naja. Oh Mann.
Jo.
Ach, Handys. Einfach großartig. Ne? Man kann auch mittlerweile nicht mehr ohne sie.
Das stimmt allerdings.
Aber zum Thema One Love, also ich meine, zocken allgemein eine gute Sache. Snake, wie gesagt, habe ich nie gezockt, aber gezockt habe ich ja immer gerne und aktuell tue ich das auch wieder, wenn auch nicht auf dem Handy, sondern auf der PlayStation 5. Und allen Leuten unter euch, die zocken, empfehle ich das gerade erschienene Mafia-Game. Es ist einfach wunderbar.
Was geht denn da so?
Also Mafia ist halt ja eine Spielereihe, es gab bisher 3 Teile, die,
ja, habe ich schon mal gesehen, nicht gespielt,
wie, aber wie der Name schon, ja, wie der Name schon sagt, natürlich innerhalb der Mafia spielen. Und Teil 1 spielt man einen Iren, der sich in der Mafia in New York quasi hocharbeitet. Teil 2 spielt man so einen Italiener, der in der Mafia in Amerika sich hocharbeitet. Teil 3 ist man ein Afroamerikaner, Vietnamkriegsveteran, der in New Orleans bei der Mafia dann quasi aufsteigt. Und jetzt das Game The Old Country, das spielt dann so auf Sizilien 1904, also auch geiler Schauplatz.
Cool.
So.
Mhm.
Und hat so wirklich so Oldschool der Pate-Vibes, so ein bisschen, sehr, sehr geil. Also es macht mir unglaublich viel Spaß und es ist für ein neu erschienenes Game mit 45 Euro auch eher günstig, muss man sagen. Ne? Also wenn ihr Zocker seid und ihr habt Bock auf so Third-Person-Shooter-Story-Games, dann gönnt euch Mafia.
Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ziemlich cool.
Ja, das war's für heute, würde ich sagen, ne?
Ich würde auch sagen, wir sind mit allem durch. Ja, machen wir Schluss, oder?
Machen wir Schluss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.